Hallo zum Podcast Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern, mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode 8 erwartet dich das Thema Schöne neue Arbeitswelt. Ich spreche mit Dr. Ulrich Pfeiffer über die Erfahrungen aus 2,5 Jahren Pandemie mit der schönen neuen Arbeitswelt. Ihr habt es gesehen, da ist ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen bei dem Titel. Und das vor allem aus wissenschaftlicher Sicht. Ich spreche mit ihm auch über die Frage, ob wir bei Online-Meetings immer unsere Kamera anmachen sollten und welchen Stress Augenkontakt bei uns Menschen verursacht. Wir sprechen über die Frage, ob und wie viel wir im Homeoffice produktiver sind, welche Gründe und Konsequenzen es für richtige Pausen und deren Gestaltung im Homeoffice gibt, sowie über die Frage, wie Microsoft zu dem Thema Homeoffice steht, also zumindest welche Erkenntnisse bei Microsoft zu dem Thema gewonnen wurden und wie realitätsnah die Diskussion über Homeoffice ist. Ich wünsche dir viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode und los geht es! Hallo und herzlich willkommen zur 8. Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Meine Mission ist es, Menschen und Teams mit Empathie und fachlicher Kompetenz zu stärken. Und dieser Podcast unterstützt mich und euch dabei. Der Podcast wird für Menschen produziert, die ihre Eindrücke, Erlebnisse und Fragen bei der Arbeit reflektieren wollen. Ich möchte dir also Ideen, Ansätze und Werkzeuge für die Gestaltung der eigenen Arbeit liefern. Und gerade dazu, eigene Arbeit, Gestaltung der eigenen Arbeit, freue ich mich, heute in dieser Episode Dr. Ulrich Pfeiffer als Gast zu haben. Mit ihm werde ich über das Thema schöne neue Arbeitswelt sprechen. Und wir haben uns geeinigt, dass wir schöne neue Arbeitswelt mit einem Fragezeichen und einem Ausrufezeichen versehen. Deswegen, ich lese das vor, weil man das natürlich dann bei der Aussprache nicht sieht. Aber wir werden heute Fragezeichen und Ausrufezeichen beantworten. Dr. Ulrich Pfeiffer leitet den Beratungsbereich Agile Transformation und New Work der Advia GmbH. Nach seinem Studium der Computerlinguistik und Neurowissenschaften promovierte er im Fach Psychologie zum Thema Mensch-Maschine-Interaktion. Seitdem beschäftigt er sich mit der nachhaltigen und humanzentrierten Transformation von Organisationen im Kontext der Digitalisierung. Er berät Unternehmen zu neuen Organisationsformen, hybriden Arbeitsmodellen und Strategien für die digitale Zukunft. Als Keynote-Speaker hat er sich zur Aufgabe gemacht, Entwicklungen der neuen Arbeitswelt mit wissenschaftlichen Fakten zu unterfüttern. Hallo Ulrich, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Habe ich bei deiner Vorstellung etwas vergessen?
Hallo Dirk, ja, vielen Dank für die Einladung. Und nein, du hast, soweit ich mich zumindest erinnern kann, nichts vergessen.
Sehr schön, gut. Ulrich, meinen Gästen stelle ich zum Einstieg immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur dieses Podcasts gehört hast?
Aua, war mein erster Gedanke beim Gedanken an Akupunkturnadeln, die ja erstaunlich tief unter die Haut gehen. Ja, aber Spaß beiseite. Ich bin so ein bisschen über den Namen gestolpert, auf jeden Fall im positiven Sinne, weil die Begriffe Business und Akupunktur ja auf den ersten Blick gar nicht so gut zusammengehen. Viel tiefere Gedanken habe ich mir ehrlich gesagt nicht gemacht, außer dass ich eben so im positiven Sinne so ein bisschen dran hängen geblieben bin.
Ja, sehr schön. Ist ja auch so, dass es nicht so abstoßend gewirkt hat, dass du gesagt hast, bei so einem Quatsch will ich nicht dabei sein, sondern du willst ein bisschen über die Themen mit mir sprechen, die dich bewegen, die auch ein Herzensthema sind. Und ich bin auf dich aufmerksam geworden über einen Beitrag auf einem Blog, auf einem von mir sehr geschätzten Blog. Den Beitrag werden wir auch
verlinken natürlich in den Shownotes. Das heißt, wir werden heute ein bisschen was über das Thema sprechen, was ich eben schon gesagt habe, schöne neue Arbeitswelt. Wir werden darüber sprechen, wie Arbeitswelt gestaltet sein kann. Über das Thema Homeoffice werden wir ein bisschen sprechen. Insofern freue ich mich, weil ich auch glaube, dass da ziemlich viele nochmal Inspirationen und Gedanken für die Zuhörer dabei sind. Jetzt sitzen wir beide hier, nehmen den Podcast auf und sehen uns über die Kamera. Kamera haben wir nachher auch noch mit als Thema. Lass uns mal mit so einem Begriff anfangen, um so ein bisschen den Einstieg zu finden. Ich glaube, du kennst den Begriff genauso gut wie ich. Viele werden ihn kennen, Zoom-Fatigue. Lass uns da mal ein bisschen einsteigen.
Ja, gerne. Der Begriff, der wurde im Prinzip eingeführt, die Zoom-Fatigue oder die, auf Deutsch habe ich auch schon mal gelesen, Meeting-Müdigkeit. Das bezeichnet im Prinzip zwei Dinge. Zum einen, dass man so nach einem Tag voller virtueller Meetings oft sehr müde, sehr gestresst und manchmal auch, was gerade zum Beispiel die Augen angeht, auch sensorisch überreizt ist. Es bezeichnet aber, ist kein geschützter Begriff, der eine bestimmte Sache irgendwie bezeichnet. Es wird auch oft verwendet, um so diese allgemeine Müdigkeit, die nicht alle, aber viele Menschen empfinden, nach jetzt mittlerweile 2,5 Jahren größtenteils im Homeoffice. Ne? So eine Grundermüdung, das so ein und täglich grüßt das Murmeltiergefühl, was, glaube ich, einfach bei vielen, die einfach Tag für Tag ihren Rechner im Arbeitszimmer oder unter der Abstellkammer in der Dachschräge oder im Keller aufklappen, sich einstellt.
Ja, jetzt hast du gesagt online. Und klar, wenn wir über Zoom sprechen, Zoom ist ja jetzt in den Begriff mit drin, ist das, was hat sich da verändert online? Weil die Meetings gab es ja vorher genauso. Also ich entsinne mich auch an meine Arbeitszeit, als ich noch angestellt war. Da hatten wir auch jeden Tag, im Prinzip ganzen Tag Meetings. Man kam nicht zum Arbeiten. Also wo ist der Unterschied vielleicht, oder gibt es auch einen Unterschied von einer Meetingmüdigkeit in einer Präsenzkultur zu der Online-Umsetzung?
Ja, ich glaube, den gibt es. Und mir ist auch immer ganz wichtig, bei allem, was ich von mir gebe zur virtuellen Arbeitswelt oder hybriden oder Remote-Arbeitswelt, wie auch immer man das betrachten möchte, dass es da auch wissenschaftliche Erkenntnisse drüber gibt, was das eigentlich mit uns macht. Es gibt sehr viele Parallelen natürlich zu Meetings vor Ort und Meetings, die virtuell stattfinden. Ganz klar, da kommen Menschen zusammen, die auf irgendeine Form miteinander interagieren, ob in einem Workshop-Format oder ob da einfach, naja, quasi der Chef vorne steht und irgendwas erzählt. Und alle hören zu, die langweilen sich vermutlich virtuell genauso, wie sie sich vor Ort langweilen. Also natürlich gibt es viele Parallelen, aber es gibt schon auch Unterschiede im virtuellen Raum. Manche Dinge, die passieren in der Bürorealität vor Ort einfach nicht so. Ich glaube, ganz wichtig ist, was man in den meisten Meeting-Tools, virtuellen Tools, ob jetzt Teams oder Zoom oder Skype for Business oder sonst was, ich will hier gar nichts Bestimmtes rausstellen, was da eigentlich immer der Fall ist, wenn man es nicht explizit abschaltet, ist, dass man sich selber in der Kamera sieht und in Meetings vor Ort sieht man sich nicht die ganze Zeit im Spiegel. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass man den anderen Teilnehmern oder Teilnehmerinnen immer direkt ins Gesicht und in die Augen schaut. Punkt Nummer drei ist, dass man sich viel weniger bewegt als in Meetings vor Ort. Und es gibt zu Punkt Nummer vier auch Hinweise, dass die kognitive Last in virtuellen Meetings, in Videokonferenzen höher ist, als wenn man zum Beispiel telefoniert oder sich vor Ort austauscht. Also das sind so die vier Punkte, die sich unterscheiden. Kontinuierlicher Augenkontakt mit sich selbst, kontinuierlicher Augenkontakt mit anderen, weniger Mobilität und eben der Punkt mit der kognitiven Belastung durch die virtuelle Präsenz.
Okay. Was ich interessant finde von dem, was du so berichtest, ist ja auch, dass dass nicht nur deine sozusagen deine persönliche Sicht oder deine persönlichen Erfahrungen sind, sondern dass da wissenschaftliche Erkenntnisse hinterstecken. Und wir kommen nachher noch auf zwei, drei wissenschaftliche Studien oder auf Aussagen, Erkenntnisse aus diesen Studien. Insofern, was ich auch interessant finde, ist, du kommst ja aus der Psychologie. Was hast du quasi aus der psychologischen Sicht? Hast du da noch was zu ergänzen? Oder wie siehst du das vielleicht anders als Psychologe, als wenn du BWL oder Jura oder irgendwas anderes Langweiliges studiert hättest? Ich darf das sagen, weil
Das
ich
hat, ja.
BWL studiert habe.
Das hat mich mein Vater tatsächlich mal gefragt, ob ich denn nicht mal was Vernünftiges studieren könnte, sowas wie BWL oder Jura. Und ich glaube, meine Antwort war, also das sind die einzigen zwei Fächer, die ich mir absolut nicht vorstellen könnte.
Okay.
Obwohl ich überhaupt nichts gegen die Fächer BWL und Jura habe, es hat mich nur einfach nie interessiert. Ich glaube, als Psychologe habe ich da jetzt nicht irgendeinen Vorteil, aber ich kann mich halt, glaube ich, ganz gut in bestimmte Studienlagen einlesen. Und ich freue mich tatsächlich, dass eigentlich mit dieser neuen Arbeitswelt so ein Thema, das ich in meiner Doktorarbeit beackert habe, wieder aufkommt, wo ich mich eben mit der Interaktion im virtuellen Raum mit virtuellen Agenten und Avataren beschäftigt habe. Das ist noch ein bisschen ein anderes Thema, weil wir ja mit echten Menschen virtuell interagieren. Aber es gibt ganz viel psychologische Studien und Literatur, die sich eben mit sozialer Präsenz, also wann fühlt sich irgendetwas sozial an, in der Interaktion beschäftigen. Zum Beispiel ganz viel auch das nonverbale Verhalten, zum Beispiel das Blickverhalten. Und wir sehen nun mal eben ganz viel Blickverhalten anderer Menschen. Wir gucken uns ständig in die Augen. Und aus meinen eigenen früheren Forschungen und aus psychologischen Erkenntnissen weiß ich eben, dass das etwas ist, was Stress erzeugt. Kontinuierlicher Augenkontakt. Fangen wir vielleicht mal bei Punkt 1 an mit sich selbst. Das ist eigentlich eine sehr ungute Sache, zumindest in westlichen Kulturen. Es gibt zahlreiche Studien zu einem Thema, das nennt sich subjektive Selbstaufmerksamkeit. Da geht es darum, dass man, was eigentlich passiert, wenn man sich selber betrachtet und damit im Zentrum der eigenen Aufmerksamkeit ist. Das ist ja das, was passiert, wenn man die Selbstansicht der Kamera nicht abschaltet. Und in individualistisch geprägten Kulturen ist es so, dass wenn man sich selber sieht, wertet man sich automatisch ab. Also Menschen, die in einen Spiegel schauen, beurteilen ihre Leistungen, ihre Attraktivität, ihre Kompetenzen deutlich schlechter als Menschen, die nicht in einen Spiegel schauen. Und wir haben ja quasi dieses kontinuierliche in den Spiegel schauen, wenn wir die Kamera nicht ausschalten. Das ist diese Selbstansicht auszuschalten, ist da von mir vielleicht auch ein Hinweis, wie man damit ein bisschen umgehen kann, ne? Man schaut sich an, es fällt einem jedes Haar auf, was man entweder nicht mehr auf dem Kopf hat oder was schief liegt. Und man hat sogar herausgefunden, dass wenn man Menschen sich selber über mehrere Stunden im Spiegel betrachten lässt, dass die Stimmung deutlich runtergeht und dass es quasi fast schon zu so depressiven Verstimmungen kommt. Das ist jetzt reine Spekulation. Ich habe ein paar Hinweise in psychologischen Studien gelesen, dass es sein kann, dass wenn man ständig in virtuellen Meetings ist, über so einen Zeitraum wie seit Beginn der Pandemie, also über 2,5 Jahre, und ständig diese Kamera anhat und sich betrachtet, dass das nicht der wesentliche, aber ein Faktor sein kann, der zu Depressionen beitragen kann. Das will ich jetzt gar nicht hier als Behauptung aufstellen. Dafür ist es nicht gut genug untersucht. Das ist ja auch schwer. Man hat keinen guten Vorher-Nachher-Vergleich bei der Pandemie. Das ging halt einfach los und alle sind ins Homeoffice, die konnten, und man hat vorher keine Baseline gemessen. Aber zumindest ist es etwas, was mir zumindest so ein bisschen Sorgen bereitet und wo ich das Gefühl habe, Das sollte man zumindest mal im Hinterkopf behalten.
Ja. Interessante Aussage, weil ich natürlich als Trainer die Teilnehmer immer ermutige, die Kamera anzumachen, damit ich nicht gegen so eine schwarze Wand spreche. Aber natürlich, sage ich mal so, wenn ich das jetzt in eine konkrete Handlungsanweisung oder Handlungsempfehlung von dir übertragen würde, Kamera schon an, aber diese Selbstansicht ausschalten, damit man sich eben nicht selber sieht.
Das wäre das Erste tatsächlich, die auszuschalten, beziehungsweise vielleicht ab und zu mal einzuschalten, um zu überprüfen, ob und wie einem gerade die Gesichtszüge entgleiten. Es gibt ja auch in virtuellen Meetings Situationen, wo man sich einfach langweilt. Was auch daran liegt, dass virtuelle Meetings keine Gelegenheit geben, um, wenn man nicht direkt Breakout Rooms aufmacht, um sich mal parallel kurz abzustimmen, sondern es geht immer nur seriell, ne? Eine Person redet und sobald jemand was sagt, versteht man eigentlich gar nichts mehr. Das muss nicht schlecht sein, aber ich wurde schon von Kollegen und Kolleginnen darauf hingewiesen, doch bitte nicht so missmutig oder so abwesend zu gucken. Und mir fällt es dann, da muss ich manchmal die Kamera anmachen, um zu gucken, wie ich gerade gucke. Ich glaube aber, es gibt ja noch, das eine ist, sich selber zu sehen. Das andere ist aber auch, wir gucken ja auch allen anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen in Meetings die ganze Zeit ins Gesicht und in die Augen. Und auch das erzeugt Stress. Das ist etwas, was in echten, nicht echten, in Meetings vor Ort einfach gar nicht vorkommt, dass wir so einer Front von Leuten, von Gesichtern, oft nur wirklich das Gesicht oder der Ausschnitt der Augen, wenn Menschen nicht wissen, wie man die Kamera vielleicht richtig einstellt, man sieht sich eigentlich einer Front von Augen entgegen. Und ich weiß nicht, vermutlich kennt das jeder, wenn man eine Situation im realen Leben, man sitzt in der Bahn, am Bahnhof und guckt Gedanken verloren aus dem Fenster. Da stehen eine Menge Personen und man guckt so und dann guckt man sich die Leute an und auf einmal guckt einem jemand in die Augen, vielleicht zufällig. Und in dem Moment, wo das passiert, durchzuckt es einen fast, weil da auf einmal so eine Verbindung da ist. Und man guckt dann entweder schnell weg oder lacht verlegen, aber irgendwas passiert da. Und das weiß man eben auch aus der Psychologie. Der direkte Blickkontakt ist ein extrem starker sozialer Reiz, der auch mit einem gewissen Erregungszustand im Sinne von Stresshormonen oder Adrenalinausschüttung einhergeht. Die Pupillen weiten sich. Evolutionär hat es einfach auch den Sinn, die Bereitschaft zur Kommunikation zu erhöhen. Aber es geht eben mit erhöhtem Stress einher. Und in virtuellen Meetings hast du das die ganze Zeit. Das heißt, dein Stresslevel ist kontinuierlich erhöht. Und da kommt noch eine zweite Sache dazu, die ja im normalen Leben überhaupt nicht, die passiert ja überhaupt nicht, zumindest nicht im beruflichen Kontext, dass du etwa wie die meisten Leute vor ihrem Rechner sitzen, 30 bis 60 Zentimeter voneinander entfernt, dir in die Augen schaust. Das ist eigentlich man nennt das interpersonelle Distanz, die wirklich intimen Kontakten wie Freunde, Familie reserviert ist und wo man im normalen Leben eigentlich immer so eine Armlänge, Abstand. Ich will jetzt nicht diese unsägliche Äußerung von der Kölner Oberbürgermeisterin Reker zu der Silvesternacht vor einigen Jahren zitieren, aber die Armlänge Abstand, diesen Begriff gab es vorher schon, der ist so die normale interpersonelle Distanz, bei der man sich auch mit Fremden noch wohlfühlt. Und die hat man, die unterschreitet man im virtuellen Raum. Und das heißt, das führt zu einem kontinuierlichen Stresslevel und das hat man eben auch schon gemessen in verschiedenen Studien.
Ja, cool. Also das ist natürlich wirklich Interessant, diese psychologische Sicht da drauf und letzten Endes die evolutionäre Sicht da drauf. Also insofern ein Thema, und das hast du ja auch in dem Blogbeitrag geschrieben, wir haben einfach zu häufig die Kamera an. Sowohl, dass wir eben den Stress haben für unsere Selbstansicht, wie auch, dass wir den anderen sozusagen zu nahe kommen oder häufig zu nahe kommen. Dann ist die erste Aussage, die du dort getroffen hast in dem Blogbeitrag, ist ja, wir machen zu wenig Pausen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, alle auch unterschreiben, und wo ich zum Beispiel bei mir auch schon dafür gesorgt habe, dass ich Pausen zwischen diesen Meetings habe, damit ich gegebenenfalls auch ein Meeting mal überziehen kann, was man ja eigentlich nicht will, aber das passiert ja mal. Aber trotzdem, kannst du ein bisschen was zu dem Thema sagen, dass wir zu wenig Pausen machen?
Ja, da kann ich, da fange ich vielleicht erstmal. Lass mich bitte noch eine Sache ist mir noch wichtig zu dem Thema mit der Kamera. Ich sag gleich auch was zu den Pausen. Und zwar, ich will das gar nicht so verstanden wissen, dass man ständig seine Kamera ausschalten soll. Ich glaube einfach nur, man sollte die Kamera, egal ob die Selbstansicht oder allgemein die Kamera, sehr gezielt ein- und ausschalten. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn man so sozial irgendwie etwas weiter entfernt, alle im Homeoffice sitzt, dass man sich nie sieht. Ich glaube nicht, dass das gut ist für die soziale Kohäsion, für den Zusammenhalt. Ich glaube aber, dass es Situationen gibt, gerade wenn eine Person etwas berichtet oder wenn jemand keinen aktiven Teil hat, wo es einfach okay ist und ich finde auch okay sein muss, wenn man mal die Kamera ausschaltet. Und ich glaube, das merkt auch jeder, dass man da einfach direkt etwas entspannter sitzt. Das ist einfach, ich glaube aber, die ganze Zeit die Kamera an ist schlecht, weil das möchte ich vielleicht abschließend noch zu der Studienlage sagen. Es gibt eben eine Untersuchung, die sogar zeigt, dass nicht die Anzahl der Meetings oder die Häufigkeit der Meetings den größten Effekt auf die Zoom-Fatigue hat, sondern wirklich, ob die Kamera an oder aus ist. Also, wenn Menschen den ganzen Tag in virtuellen Meetings sind, aber die Kamera aushaben, ist das Stresslevel relativ gering. Wenn du 8 Stunden in virtuellen Meetings bist und die Kamera ist an, dann bist du komplett ermattet, um die Aussage mal etwas zugespitzter zu machen. Ich glaube, das ist so die zentrale Message. Und ich bin gar kein Fan von, das muss entweder so oder so sein. Ich glaube, man sollte sich über diese Dinge bewusst sein, weil man spürt das selber manchmal, glaube ich, gar nicht oder weiß nicht, woran es liegt. Und muss dann irgendwie einen Mittelweg finden. Es geht ja nicht nur um einen selbst, sondern auch um das Team oder die Organisation im weiteren Sinne drumherum.
Ja, also da muss ich sagen, ich habe jetzt schon mal das gelernt, dass ich für mich als Trainer bei Online-Meetings das umstellen werde. Also ich werde schon genau die Erkenntnisse, von denen du gesprochen hast, kurz erklären. Und in meinen Trainings gibt es ja auch Phasen, wo ich was erzähle, also wo es jemand gibt, der was erzählt, wo ich sage, okay, dann könnten Sie ja die Kamera ausmachen, weil Sie mir ja nur zuhören. Und mir ist es dann ja auch egal, ob Sie die Füße hochlegen oder im Raum umherlaufen. Hauptsache, Sie hören mir zu oder haben zumindest die technische Möglichkeit, mir zuzuhören. Und wenn es dann in Arbeitsgruppen geht, wenn es in Diskussionen gibt, dann die Kamera anzumachen.
Das finde ich, also aus meiner Sicht finde ich einen total guten Weg, gerade in diesen inaktiven Momenten einfach zu sagen, hey, macht die Kamera aus, ich vertraue darauf, dass ihr zuhört. Ich meine, Menschen sind ja nicht deswegen aufmerksamer, nur weil sie die Kamera anhaben. Also wer abschalten will, schafft das auch bei
Ja.
angeschalteter Kamera.
Und da hätte ich auch gesagt, dann sollte es der Trainer hinbekommen, dass es ansprechend ist, weil wenn ich die Leute quasi zwingen muss, mit Kamera an, nicht lang hinzuschlagen vor Langweiligkeit, dann habe ich ja was anderes grundsätzlich falsch gemacht. Also dann insofern, ich glaube ich auch, selbst wenn ich jetzt langweilige Themen hätte oder Themen, die nicht so faszinieren, dass es dann trotzdem okay ist, weil dann können die Teilnehmer ja dann trotzdem sozusagen abschalten, wie auch immer sie abschalten wollen, also wenn die Kamera aus ist, dass sie sich irgendwie so ein bisschen, sag mal, anders bewegen oder anders ablenken, dass dann trotzdem wenigstens noch ein bisschen was vom Thema hängen bleibt, ne?
Absolut. Ich meine, auf der anderen Seite bist du als Trainer und Teamcoach natürlich auch ein bisschen auf Feedback angewiesen. Und ich meine, es ist eben auch so, dass, naja, der größte Teil unserer Kommunikation ist nonverbal. der ist eben nicht nonverbal. Das sind eben unsere Mimik, unsere Gestik. Führt übrigens auch weiter zu Ermüdung, weil unsere Mimik und Gestik im virtuellen Raum einfach viel schlechter wahrnehmbar ist, als wenn wir uns wirklich im selben realen Raum befinden. Auch da gibt es Studien. Das führt dazu, dass uns bestimmte Hinweise entgehen auf der einen Seite. Es führt aber auch dazu, dass wir, wenn wir etwas machen wie nicken oder den Kopf schütteln oder Daumen hoch, solche Dinge, dass wir alle Gesten und unsere Mimik, die wir zur Kommunikation nutzen wollen, stark überbetonen. Und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend, so einen ganzen Tag. Das ist ein weiterer Effekt, was so auf die, du siehst ja, wie ich hier so vehement gestikuliere, um irgendwie zu unterstreichen, wie wichtig mir ist, was ich hier gerade von mir gebe. Ne? Aber das über den ganzen Tag, und ich meine, wir plaudern hier nett und in einer vertrauensvollen Atmosphäre, aber in einem Business-Setting muss das nicht immer so sein. Ne? Da ist vielleicht, wenn die Kultur vielleicht nicht ganz so gut ist, sowieso schon eine Grundanspannung.
Ja, so, ja, ne? Das kann ich mir vorstellen. Ja, okay, gut. Also sehr schön, dass du nochmal kurz einen Ausflug gemacht hast zur Kamera, das nochmal abgeschlossen hast. Dann wollten wir über das Thema sprechen. Wir machen zu wenig Pausen.
Ja. Mir fällt immer noch was anderes ein, bevor ich zum eigentlichen Thema komme. Aber ja, das Thema Pausen. Mir ist es natürlich auch bei mir selber aufgefallen, wie pausenlos oft diese Tage sind. Du musst ja nicht den Raum wechseln, ne? Virtuelle Meetings, du drückst nur auf eine Taste und bist drin. Also rein technisch gesehen funktioniert dieser Wechsel innerhalb von Sekunden. Völlig problemlos, so nahtlos konntest doch du vorher nie das Meeting oder die Veranstaltung wechseln. Und das Problem, was, glaube ich, dadurch entsteht, was ich von vielen unserer Kunden auch aus unserem eigenen Unternehmen kenne, ist, dass, weil es technisch so einfach möglich ist, wird es auch ausgereizt und einfach gemacht, weil es geht ja. Ja, und prinzipiell kann man sagen, ja gut, dann nutzen wir unsere Zeit einfach effizient und machen nahtlos und freuen uns, dass wir nicht mehr das Büro oder den Raum wechseln müssen. Aber es führt wirklich zu so einer kompletten Pausenlosigkeit, weil die Meetings oft, um halb oder zur halben oder vollen Stunde anfangen, weil Dinge, die vorher vielleicht mal zwischen Tür und Angel oder vielleicht in 7 Minuten besprochen wurden oder in 3, immer direkt zu einem Termin werden, der, ich sag mal, mindestens eine Viertelstunde geht. Einen kürzeren Timeslot bucht eigentlich nie jemand. Meistens wird direkt eine halbe Stunde darauf und dann passiert noch eine andere Sache, die zu so einer Pausenlosigkeit führt und zu so einer Dauerüberlastung, dass, wenn man schon eine halbe oder vielleicht dreiviertel Stunde mit Person XY zu dem Thema spricht, dann wäre es ja vielleicht auch ganz gut, wenn man den und die und hier und vielleicht HR und IT auch noch mit dabei hat, wo man doch gerade spricht. Also so diese Einladungen zu Meetings werden dann so ein bisschen wie früher das CC-Adressfeld in der E-Mail, den noch rein, die noch rein. Da kommt es zu so einer Pausenlosigkeit. Und ich meine, da muss man, glaube ich, kein Psychologe sein, um zu wissen, dass langes Arbeiten ohne Pausen einfach zu erhöhtem Stress und zu Einbußen in der Performance führt. Also das merkt man oft selber nicht. Also ich glaube nicht, manchmal hat man vielleicht das Gefühl, oder so geht es mir, ich verstehe gar nicht mehr, was ich hier gerade schreibe, oder ich höre schon seit 10 Minuten nicht mehr zu. Ich glaube, ich brauche mal eine Pause, oder ich bin gerade zu ermattet, um an der Stelle weiterzumachen. Aber ich glaube, über mehrere Stunden diesen Rückgang der Performance oder der eigenen Leistungsfähigkeit, den merkt man gar nicht, wenn man zwischen Meeting hin und her wechselt. Der ist aber da, und der war auch schon vor der Corona-Pandemie da. Das Stresslevel steigt und die Performance sinkt. Es gibt jetzt, und ich habe dann so ein bisschen geguckt, ob das wirklich, wie das empirisch auch in der virtuellen Welt belegt es und habe da tatsächlich eine ganz spannende Studie gefunden von Microsoft. Das finde ich ja ganz spannend immer, dass Microsoft, die natürlich auch, ich sag mal, eine Menge Geld verdienen mit den ganzen Tools für die virtuelle Arbeitswelt, dass die sehr viel in Forschung investieren, die weniger darauf abzielt, so marketingtechnisch zu sagen, wie toll das virtuelle Arbeiten mit den richtigen Tools ist, sondern die sich schon sehr, sehr stark darauf fokussiert, wie arbeitet man denn gut und nachhaltig im virtuellen Raum? Ist natürlich auch das hat natürlich einen Marketing-Effekt, aber ich finde das ganz spannend, dass Microsoft da einfach sehr viele Daten auch zur Verfügung stellt. Und die haben eben gezeigt, die haben eine EEG-Studie gemacht. Ne? Da werden an der an der ne, da kriegt man kennt man vielleicht, das ist so eine neurowissenschaftliche Methode, da kriegt man so eine Kappe auf, mit der Ströme an der an der Kopfoberfläche, Hirnströme an der Kopfoberfläche gemessen werden. Und auf der Grundlage dieser Hirnströme kann man dann eben etwas über Aktivität im Gehirn und über bestimmte psychologische Zustände aussagen. Und was die da gezeigt haben, ist eben, dass es gibt so eine stressinduzierte Aktivität und die steigt eben. Die haben Leute 4 Stunden in Meetings gesetzt, entweder mit 10 Minuten Pause pro Stunde oder ohne Pause. Und die konnten eben zeigen, dass diese Aktivität, die immer nur bei Stress gemessen wird, maximal ansteigt, wenn man so 4 konsekutive Meetings in 4 Stunden macht. Während wenn man die haben 10-minütige Pausen gemacht, es reichen vielleicht auch schon 5 Minuten, dann gibt es einfach überhaupt keinen Anstieg dieser stressinduzierten Aktivität. Und man weiß eben, wenn man diese Stressaktivität im Gehirn hat, ist automatisch die kognitive Leistung beeinträchtigt. Bisschen Stress, positiver Stress, führt sogar zu besseren Leistungen, aber anhaltender Stress führt einfach zu schlechterer kognitiver Performance. Und das sollte man einfach bedenken, wenn man so pausenlose Meetingtage plant und sich vielleicht noch am Ende des Tages als super High Performer fühlt und denkt, boah, da habe ich aber durchgepowert. Ja, vom subjektiven Gefühl vielleicht schon. Aber hey, du wüsstest ja gar nicht, wie krass gut du mit Pausen gewesen wärst.
Richtig, richtig. Das ist super interessant. Also wir kommen gleich noch zu dem Thema Produktivität, also der Überschätzung. Das ist ja auch eine Aussage von dir in diesem Blogbeitrag. Der Hinweis an die geneigten Zuhörer, die das nachlesen wollen, das ist ja eine Microsoft-Studie, die nicht auf irgendeinem Wald- und Wiesenblättchen veröffentlicht wurde, Ulrich. Die ist ja in einem renommierten Fachblatt erschienen.
Nee, tatsächlich du meinst, glaube ich, die andere Studie. Es
Okay.
gibt zwei. Die ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, in welchem. Das ist eine
Nature,
Studie,
also ich
die nur.
habe, ja.
Vielleicht wurde die auch schon veröffentlicht. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt eine, die wurde bei Nature Human Behavior, also eigentlich dem Fachjournal für, ich sag mal, alles, was Psychologie, Verhaltensökonomie und sowas angeht, veröffentlicht. Das ist die Studie, wo es um so die allgemeinen Effekte des Arbeitens im Homeoffice geht. Die haben in ihrem ganzen Unternehmen geguckt. Die Studie, die du meintest, aus Nature Human Behavior, dem Fachjournal für psychologische und verhaltensökonomische Studien, da ging es darum, was eigentlich das Work from Home, das die halt im ganzen Unternehmen haben, mit der Organisation und mit der Kommunikation und Interaktion in der ganzen Organisation macht. Es war eine gigantische Studie, diese EEG-Studie, die ist ein bisschen kleiner, da bin ich mir nicht sicher, ob die schon in einem Fachjournal veröffentlicht wurde.
Okay, ja.
Diese Ergebnisse sind aber eigentlich so vorhersehbar, weil klar ist, was pausenloses Arbeiten macht. Nichts Gutes. Es erhöht das Stresslevel. Und die zeigen sogar, dass das Stresslevel erhöht sich natürlich auch leicht in einem einstündigen Meeting durch die Anstrengung. Das wäre auch bei einem Meeting vor Ort so. Aber die zeigen sogar, dass diese Pausenaktivität, wenn man die noch mit Atemübungen verbindet, ne, das kann man jetzt vielleicht nicht immer machen, aber sich mal eine Minute hinsetzen und mal tief durchatmen, das hilft tatsächlich, um diese Stressaktivität wieder komplett auf Null zu setzen. Also du kannst auch so ein Reset erreichen, wenn du genügend Pausen machst. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich schaffe das auch nicht immer. Aber ich versuche es bewusst.
Also ich sage das bei den Trainingszeiten immer auch immer, wenn wir in die Pausen gehen. Also erstmal versuche ich jede Stunde eine Pause zu machen. Dann sage ich auch, bitte weg vom Rechner. Also ihr dürft spazieren gehen, Kaffee holen, Kaffee wegbringen, was auch immer, was
Ja,
man da
super.
tut, meditieren, eben atmen, aber einfach weg vom Rechner, nicht noch mal eben eine E-Mail bearbeiten. Solche Dinge sind dann ja schon sehr, sehr hilfreich.
Absolut.
Na, du hast eben von dem High-Performer gesprochen und da ging es ja los mit meiner Frage. Deine zweite Aussage in dem Blogbeitrag ist, wir überschätzen unsere Produktivität. Was kannst du dazu sagen?
Naja, dazu kann ich sagen, dass wenn wir beiden jetzt, was weiß ich, in unserem LinkedIn-Netzwerk zum Beispiel 200 unserer Kontakte fragen würden, ob sie sich für überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich produktiv halten, also besser als der Durchschnitt oder schlechter, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass 90 bis 100% sagen würden, natürlich überdurchschnittlich. Und wenn die in ihren Netzwerken das Gleiche fragen würden, dann würde die gleiche Antwort rauskommen. Und wenn man das so weitertreibt, dann würden wir in einer Welt leben, wo 100% aller Leute überdurchschnittlich gute Performance zeigen. Und ich will gar nicht behaupten, dass ich ein überdurchschnittlich guter Performer bin, was mir sehr klar ist, ist, dass es nicht 100% aller Menschen sind. Das war jetzt vielleicht ein bisschen herbeifantasiert, aber da gibt es tatsächlich Studien zu dem sogenannten Overconfidence Bias. Ne? Wir leiden ja in Anführungszeichen als Menschen an so ganz vielen kognitiven Verzerrungen. Diesen Cognitive Biases. Also das sind so angeborene psychologische, naja, Abkürzungen, die vielleicht irgendwann in der Evolutionsgeschichte mal sinnvoll waren. Natürlich war es früher, wenn man schwere Prüfungen zu meistern hatte, wie, was weiß ich, ein Mammut jagen oder Feuer machen oder lange Strecken zu überwinden, um die Familie oder die Gruppe zu versorgen, dann war es natürlich gut, wenn man sich richtig, aber vielleicht sogar ein bisschen zu stark eingeschätzt hat, um sich bestimmte Dinge zuzutrauen. Jetzt sind die Mammuts weg, aber die Verzerrungen sind noch da, die Biases. Und der Overconfidence Bias, der ist sehr ausgeprägt. Da gibt es zum Beispiel eine Umfrage unter US-College-Studenten, das wurde irgendwann in den 90ern gemacht. Ich komme nicht mehr auf den wissenschaftlichen Artikel, aber da wurden, ich glaube, ich 10.000 College-Studenten eben das gefragt, was ich vorhin mit dem LinkedIn-Netzwerk meinte. Wer von euch glaubt, dass er zu den Top 10% gehört der Studierenden? Und 70% waren der Meinung von 10.000, sie gehören zu den Top 10. Und naja, 70 passen nicht in 10, ne, prozentuell. Es gibt auch Umfragen zum Beispiel unter Autofahrern. Das gendere ich jetzt auch bewusst nicht.
Wollte dich gerade darauf hinweisen.
Nein, also 85% der deutschen Autofahrer halten sich für überdurchschnittlich gute Autofahrer. Und das sind eben, da gibt es zahlreiche Umfragen, die einfach zeigen, wir überschätzen uns in vielen Dingen massiv. Ne, und oft hat das keine Folgen, aber ich bin so ein bisschen stutzig geworden, als ich die ersten Studien zur Produktivität im Homeoffice gelesen habe. Ich bin mir absolut sicher, dass es viele Menschen gibt, die produktiver im Homeoffice sind, je nachdem, wie die Büros aussehen, dass es einen großen Teil von Arbeiten gibt, den man im Homeoffice deutlich produktiver erledigen kann. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob man wirklich insgesamt und vor allem über die Dauer und jetzt nicht über ein paar Monate, sondern über 2, 3, 4 oder 5 Jahre wirklich produktiver ist. Ich behaupte auch nicht, dass es nicht so ist, aber die ersten Studien dazu, das waren einfach Umfragen. Und da wurde einfach gefragt, sind Sie deutlich produktiver? Und das ist eigentlich erstmal nur ein Gefühl. In den wenigsten Unternehmen wird Produktivität anhand irgendwelcher Kennzahlen wirklich hart gemessen. Und ich bin da auch gar kein Fan davon. Ich will das gar nicht propagieren. Aber diese subjektive Einschätzung von Mitarbeitenden, ob bzw. dass sie im Homeoffice produktiver sind, die heißt erstmal gar nichts. Da kann was dahinter stecken. Aber wenn ich an diese ganzen Studien zum Overconfidence Bias denke, dann bin ich zumindest so ein bisschen skeptisch, weil man einfach in vielen Situationen dazu neigt, A, sich zu überschätzen und die eigene Leistung. Da bin ich selbst sicher auch keine Ausnahme. Und B, dass es natürlich vielleicht auch noch so eine, so ein Gedanke da reinspielt, dass man natürlich auch, ob man jetzt gern im Homeoffice ist oder nicht so gern, egal wie, irgendwie rechtfertigt man sich für sich, dass das jetzt eine gute Situation ist, weil es eben die Situation ist, in der man gerade lebt, mit der man gerade leben muss. Ne? Also man reduziert, würde man sagen, die kognitive Dissonanz zwischen dem, was man vielleicht eigentlich empfindet und dem, was man gerade lebt. Das könnte da auch noch mit rein spielen, aber da ich da keine Studien zu kenne, das wird dann so ein bisschen küchenpsychologisch. Für mich ist nur ein Hinweis, ich glaube, das ist nicht der richtige oder der einzig richtige Weg, danach zu fragen, wie fühlt ihr euch eigentlich produktiver? Wenn dieses Produktivfühlen subjektiv ein Ausdruck davon ist, dass man sich gut fühlt durch oder wegen der Arbeit im Homeoffice, dann ist das natürlich durchaus positiv. Aber bei der Produktivität, da gibt es tatsächlich Daten, dass, und zwar groß angelegte Studien, ja, die kommen nicht aus Deutschland, aber aus den USA und aus Indien, wo die Produktivität erledigte Aufgaben, Keyboard-Anschläge und sowas halt alles getrackt und gemessen wird. Auch da möchte ich nochmal ganz eindeutig darauf hinweisen, dass ich das nicht gut finde, dass ich mich aber zumindest aus wissenschaftlicher Sicht es interessant fand, dass es eben solche Daten erhoben wurden in einer Studie mit über 10.000 Beschäftigten in den USA und in Indien, die eben gezeigt haben, dass die insgesamte Arbeitszeit steigt, die Nutzung digitaler Tools, klar, ne, das ist halt eben, wenn man dann im Homeoffice arbeitet, aber dass die erledigten Aufgaben, die Anzahl der erledigten Aufgaben eigentlich kaum steigen und dass damit die errechnete Produktivität, das ist nur eine große Studie, aber die errechnete Produktivität trotz mehr Arbeitszeit um 12% nach unten geht. Auch da muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich erwähne diese Studie nur deswegen, weil sie einfach so ein bisschen einen faktenbasierten Kontrast gibt zu dem, wir sind alle viel produktiver. Ich bin bei vielen Dingen produktiver im Homeoffice, das weiß ich, das kann ich für mich messen, aber ob ich es insgesamt und über die Zeit bin, ich würde mir persönlich für mich selber gar nicht zutrauen, das wirklich objektiv einzuschätzen.
Sehr schön, super interessant. Also normalerweise versuche ich ja, dass meine Gäste nicht so lange sprechen. Aber das macht gar nichts. Ich finde das so toll.
Ich neige zum Monolog.
Nein, wenn ich das schlecht gefunden hätte, hätte ich es jetzt nicht angesprochen, weil ich finde das, ich höre dir da wahnsinnig gerne zu und also ich kann dir da ja auch gut zuhören und ich kann dir auch gut folgen und ich hoffe, dass das auch den Zuhörern und Zuhörenden so geht.
Das beruhigt mich,
weil das ja alles Dinge sind, die wir, wo ich denke, Mensch, ich kann das mit meinen Erlebnissen reflektieren. Und der Business-Akupunktur-Podcast soll das ja genau bringen. Ich möchte Leute anregen, mit ihrer Arbeit zu reflektieren. Und wenn ich jetzt mal, du bist der studierte Psychologe, ich bin nur der Küchenpsychologe, von dem du eben gesprochen hast. Mein Gefühl sagt mir eben auch, dass die Menschen, die Ich bin bei Twitter ziemlich viel unterwegs, dass die Menschen, die bei Twitter unterwegs sind, beispielsweise, und sagen, nur noch Homeoffice, dass sie das tun mit einer Begründung, ja, ich bin ja produktiver oder ich kann da viel mehr schaffen, aber dass diese Begründung eben quasi, ich sag mal, selber herbeigeführt wird, um diese kognitive Dissonanz zu beseitigen, um das eigene positive Lebensgefühl, ich bin ja zu Hause produktiver, um damit sag mal, zu belegen, dass man ins Homeoffice gehen darf, sozusagen. Also als Küchenpsychologe würde ich dir zustimmen. Und ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen da auf das Thema zu sprechen kommen. Wir haben das ja im Vorfeld, im Vorgespräch auch so ein bisschen thematisiert. Oder hast du noch ein Thema dazu?
Da würde ich gerne einmal einhaken. Ich versuche auch nicht ganz so langen Monolog draus zu machen. Es liegt einfach daran, dass genau das, was du ansprichst, ich weiß, ich kriege da so was Predigerhaftes. Ich vertrete gar nicht eine bestimmte Meinung. Eigentlich, was ich sagen möchte, ist, Leute, es ist ein bisschen komplexer. Es geht nicht nur um dich als Individuum, es geht um Teams, um Organisationen, es geht nicht nur um dein subjektives Erleben, sondern es gibt schon wissenschaftliche Fakten und andere Perspektiven, die man heranziehen kann. Das ist so, dass ich finde, das sollte nicht nur auf der Basis von Meinungen diskutiert werden, dieses ganze Thema. Und es gibt ja durchaus was sehr Positives. Ich habe überhaupt nichts gegen das Homeoffice. Ich bin selber jede Woche 3 oder 4 Tage arbeite ich von zu Hause. Für mich, es nur zu machen, ist für mich subjektiv nicht das richtige Modell, aber das muss vielleicht auch jeder selber wissen. Eine Sache, die aber in dieser Diskussion passiert ist, ist ja die folgende. Es wird eigentlich zum ersten Mal wirklich intensiv über die Bedürfnisse, die individuellen Bedürfnisse von Mitarbeitenden gesprochen. Noch nicht bei allen Aspekten der Arbeit, aber dass überhaupt so eine Forderung, nein, so ich will arbeiten, wo ich will und wann ich will, und wenn ich das nicht bekomme, dann suche ich mir einen anderen Arbeitgeber, dass Mitarbeitende auch in großen Unternehmen überhaupt gehört wurden in ihren Bedürfnissen, in dieser Massivität, das ist neu und das finde ich eine super positive Entwicklung.
Also das stimmt, da stimme ich dir zu. Und auch das Thema Produktivität, selbst wenn es oder wenn es gerade wenn es dort die ersten Studien gibt, bin ich auch der Letzte, der diese Studien, ich sag mal, nur liest, wenn sie in meinen Kram passen. Also da muss man sich schon drauf einstellen, ne? Ja. Dann ist aber immer die Frage auch, was man auch häufig vergisst, wenn man nur digital unterwegs ist, wie realitätsnah ist überhaupt diese Diskussion? Ja, also wir beide kennen den Shitstorm, den Elon Musk verursacht hat, weil er gesagt hat, kommt zurück ins Büro. Da hast du ja auch deine Meinung dazu. Da bin ich gespannt, wie du diese Aussage und wie du diese Realitätsnähe beurteilst.
Ja, jetzt mal fernab meiner persönlichen Meinung zu Elon Musk. Der ist jetzt niemand, der ist so weit außerhalb meines Universums, dass der mich als Person eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Mich hat dieser Shitstorm, den fand ich schon interessant, weil zumindest eine Sache richtig war, aus meiner Sicht, die er gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, er hat ja begründet, dass die Leute wieder ins Office kommen sollen, damit, dass die Arbeiter in der Produktion, die Teslas, das eigentliche Produkt herstellen, schließlich auch nicht von zu Hause arbeiten können. Und ich weiß nicht, ob man jetzt sagen muss, nur weil die das nicht können, müssen alle anderen ins Büro kommen. Das sehe ich nicht so. Aber er hat in seiner Begründung, von der man halten kann, was man will, ich bin ja für Homeoffice, nur halt vielleicht nicht ständig und auch reflektiert, er hat halt diesen Ungleichheitsgedanken angesprochen, den ich schon ganz stark sehe, weil das ist einfach die Realität. Ich Das ist jetzt eine Schätzung, ich weiß nicht, wie die Zahlen sind, aber vermutlich sind etwa 40 bis 50% der Jobs in Industrienationen Homeoffice geeignet. Und die andere Hälfte etwa, plus minus, keine Ahnung, ist es eben nicht. Das sind die Leute am Fließband, die Leute in der Produktion, im Supermarkt an der Kasse, Polizei, Feuerwehr, im medizinischen Bereich. Ich meine Frau zum Beispiel ist Psychotherapeutin an der psychiatrischen Uniklinik. Die geht jeden Tag in die Klinik und führt stundenlang Gespräche mit schwerkranken Menschen mit FFP2-Maske. Also sie trägt die Menschen auch und die Menschen haben keine Probleme wegen der FFP2-Maske. Aber diese Arbeitstage, da kriege ich es eben mit, die sind dadurch schon deutlich anstrengender geworden. Und nicht nur meine Frau, sondern viele andere Menschen, die gar keine andere Wahl haben, schütteln, glaube ich, wirklich den Kopf. Angesichts dieser, wie ich schon finde, echt auch zum Teil elitären, abgehobenen Debatte. Weil ich glaube, das muss man, und das ist in vielen Unternehmen so, dass das eben nicht, wenn du ein Dienstleister bist oder wie wir ein Beratungsunternehmen, ja, easy, dann können auch alle arbeiten von wo sie wollen oder mit dem Bulli am Strand oder so. Aber wenn du eine Produktion hast oder einen Kundendienst oder irgendwas Technisches oder Pflege, dann geht das nicht, ne? Und dann stellen sich Menschen hin mit einem schönen Selfie in sozialen Medien und sagen, ja, also ich finde, das ist halt wichtig, dass das alle dürfen und ich bin da viel produktiver und wer kein Homeoffice erlaubt, der vertraut den Mitarbeitenden nicht und das mag halt in einer gewissen Blase stimmen, aber eigentlich ist es auch eine elitäre Diskussion und ich weiß nicht, wie man diesen Widerspruch auflösen kann, aber es nervt mich, das nervt mich persönlich kolossal, wenn das Menschen nicht bewusst ist, aus welchen Privilegien heraus sie vielleicht auch sprechen.
Ich würde deine 40 bis 50% Homeoffice-Jobs noch mal ein bisschen aufgreifen und dann es auch vielleicht meine Sicht darauf bringen. Denn selbst wenn ein Job, also wenn unser Job Homeoffice geeignet ist, dann muss es ja noch lange nicht sein, dass Homeoffice dann auch besser ist. Also ich sage zum Beispiel, Trainings kann ich online machen. Ich kann sie auch super cool mit Miro, mit Moodle umsetzen, überhaupt keine Frage. Und Wissensvermittlung benötigt, also reine Wissensvermittlung benötigt nicht immer die Präsenz. Aber mein Gefühl, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Gefühl, mein Eindruck ist, dass Präsenztrainings, wo man in die Interaktion gehen kann, wo wir so agieren, wie wir Menschen sind, dass die effektiver sind, dass die produktiver sind. Und dann kann ich natürlich sagen, als Trainer, ich mache nur noch Online-Trainings, ich will nicht reisen. Oder ich kann als Trainer sagen, mir ist das Ergebnis meiner Arbeit wichtig, mir sind meine Kunden wichtig. Und deswegen reise ich, deswegen mache ich Präsenztrainings, weil das Ergebnis meiner Arbeit dann zumindest von meiner Einschätzung her wichtiger ist. Also auf der einen Seite, das, was wir vorhin ja auch hatten, ist immer die Frage, geht es überhaupt? Das ist die Frage, wie realitätsnah ist diese Diskussion? Und auf der anderen Seite ist eben der Punkt, wie stark bin ich sozusagen Ergebnis oder Kunden oder Nutzen orientiert? Oder wie stark gucke ich auf mein persönliches Befinden? Und wie gesagt, da glaube ich, dass auch viele Homeoffice geeignete Jobs auch da reflektierter mit dem Ergebnis ihrer Arbeit sein sollten.
Absolut. Und wie gesagt, es ist kein Für und Wider. Und ich finde auch diese Verkürzung der Debatte auf dieses Homeoffice ja oder nein, ich finde, das wird der Komplexität dieses Themas in keinster Weise gerecht. Ich meine, es geht hier wirklich um die Gestaltung eines großen Teils der Arbeitswelt, ne? Das ist eigentlich ein Rieseneinschnitt. Wenn ich mir überlege, wie ich noch vor 3, 4 Jahren um 10 bis 20%, ich war früher mal Führungskraft im öffentlichen Dienst, 10 bis 20% Teleheimarbeitszeit kämpfen musste. 10%, ein halber Tag pro Woche, ne? Also eigentlich absurd und dann eigentlich ja nicht für Führungskräfte, aber naja, gut, weil sie ein kleines Kind haben oder das wurde dann so mit 5 Augenzudrücken irgendwie genehmigt, nachdem ich 10 Formulare ausgefüllt hatte und der Arbeitsplatz arbeitsmedizinisch begutachtet wurde und ne, Das hat ja auch vielleicht alles seinen Sinn gehabt, aber dieser Einschnitt ist massiv. Und von so einem streng hierarchischen Denken, dass die Organisation das alles regelt und das vorgibt. Es gab einige, die waren da schon früher progressiver oder liberaler, was Homeoffice-Regelungen angeht, aber der Großteil war es eben nicht. So, gerade so Großkonzerne. Das ist die Welt, in der wir vor 3 Jahren noch waren, vor 2,5. Und jetzt sind wir in so einer hyperindividualistischen Welt, wo jeder irgendwie sagt, ja, aber ich will das so. Und auch das finde ich nicht falsch, aber ich glaube halt persönlich und auch auf der Basis von Daten, die ich dazu kenne, aber natürlich ist auch ein Teil davon meine subjektive Meinung. Ich glaube schon, dass in einem Unternehmen, was eben mehr ist als die Summe seiner Teile, in Anführungszeichen Teile seiner individuellen Mitarbeitenden, dass die Organisation schon einen Rahmen vorgeben muss, wie sowas gestaltet werden kann, dass aber vorher die individuellen Bedürfnisse angehört werden, aber dass im Endeffekt dann die Teams, weil die Arbeit wird ja immer noch arbeitsteilig in Teams gemacht. Es ist einfach selten so, dass Einzelpersonen Arbeit heißt ja meist, die Arbeit machen. Arbeit heißt ja meistens Zusammenarbeit. Und ich glaube, dass in einem losen Orientierungsrahmen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der individuellen Mitarbeitenden eigentlich die Teams Spielräume haben müssen, um das zu entscheiden. Weil wenn es nur noch eine Sammlung von Partikularinteressen, ist, dann kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass dann diese Remote-Arbeitswelt nachhaltig gut funktioniert. So. Aber das ist vielleicht, da ist sicher auch ein Teil meine persönliche Meinung oder Überzeugung.
Ja, aber das soll ja auch, wir wollen ja jetzt ja nicht nur wissenschaftliche Fakten runterbeten. Also ich denke schon, dass es okay ist,
Ja,
unsere
vielleicht
Erfahrung da auch
mal
oder Einschätzung mit
so gegen eine
reinzubringen.
Meinung zu haben.
So, ich gucke mal auf die Uhr und wir haben ein Thema nicht besprochen und das würde ich auch gerne nicht besprechen, weil das, wie ich glaube, sehr umfangreich ist. Das ist die Studie, die Google mal durchgeführt hat. Da hast du auch einiges dazu. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns in absehbarer Zeit nochmal treffen zu diesem Thema Google oder zu anderen Studien auch nochmal. Das also schon mal als kleiner Cliffhanger für alle die, denen die Folge bisher gut gefallen hat. Ich sehe ein Nicken beim Ulrich, also er kommt gerne nochmal,
Ich
aber
komme gerne nochmal und
ja.
halte so Monologe und solche middle-aged white man explaining
Ja,
the world. Nein, das ist ein
okay.
Thema, glaube ich, was mir, ich
Ja.
glaube, ich brenne da so ein bisschen dafür, dass wir da einfach mit der Komplexität des Themas nochmal anders umgehen. Ne, ich weiß gar nicht, warum ich mich da so ein bisschen auch rein verbissen habe, aber ich finde es wirklich wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig gut zusammenarbeiten.
Ja, und ich glaube, dass diese Individualisierung, die du ja eben auch angesprochen hast, dass das aus meiner Sicht schon ein Kriterium, was ich für eine, ich sag mal, deutsche oder europäische Kultur schon für wichtig erachte, dass wir die einzelnen Menschen wichtig schätzen und wertschätzen.
Absolut.
Und dann ist immer die Frage, wo ist es, wo geht es vielleicht zu weit? Oder wo verliert man quasi in einem weltweiten Vergleich, oder wo muss man im weltweiten Vergleich vielleicht mal Dinge wieder ein bisschen runterschrauben, um aus Ergebnisorientierung, um aus Wirtschaftsorientierung vielleicht doch nicht übers Ziel hinauszuschießen.
Genau, diese Wirtschaftsorientierung, ich finde, über die muss man schon reden dürfen. Ich bin selber persönlich sehr froh, dass die nicht so im Vordergrund steht in der Debatte über die Arbeit, die zurzeit geführt wird. Und ich glaube, das war, hatte ich ja vorhin schon gesagt, das war vielleicht auch so einfach eine Art Befreiungsschlag, ne? So dieser, nachdem es vorher halt in allen Unternehmen und im öffentlichen Dienst starre Regelungen für das Wie und Wo und Wann der Arbeit gab, dass auf einmal es Menschen überhaupt möglich ist, ihr Privatleben oder ihre Familie ganz anders und auch ihre Interessen ganz anders mit der Arbeit zu vereinbaren. Und dass das jetzt so einen ganz, ganz, ganz großen Ausschlag deswegen auch gibt in diese Richtung der Individualisierung. Und ich glaube, der ist nötig und überfällig. Ich glaube aber auch, es ist die Debatte notwendig, weil Arbeit nicht nur Arbeit ist, die der oder die Einzelne am Rechner macht, sondern auch in der Produktionshalle oder am Krankenbett. Das ist das eine. Und das zweite ist eben, es ist nicht nur Arbeit, es ist eben auch Zusammenarbeit. Und die Bedürfnisse eines Teams müssen sich irgendwie aus den individuellen Bedürfnissen ergeben.
Und du hast ja eben gesagt, du brennst dafür. Das kann ich nachvollziehen. Das geht mir auch so mit meinen Themen, dass man dann manchmal auch vielleicht so aus der eigenen Sicht vielleicht ein erhöhtes Sendungsbewusstsein hat. Ich finde das absolut okay. Also es geht mir ja auch so. Ich merke bei mir in meinen Trainings immer wieder, wenn ich Menschen habe, die mich mit ihrer Meinung dann herausfordern, sei es, dass sie die gleiche haben oder dass sie eine komplett andere haben, dass ich dann auch immer so ein bisschen, ich glaube, auch mein Erregungszustand steigt. Weil man in der Diskussion eben genau ist und sagt, das will ich jetzt rüberbringen und das fixt mich wirklich an. Also das ist ja auch etwas, denke ich, was uns dann wiederum als Menschen auszeichnet, dass wir für gewisse Themen wirklich brennen. Ja, und da muss man damit leben, dass man eben für die, die da brennen, dass man denen mal so ein bisschen zuhören darf oder muss. Also in diesem Falle darf. Also.
Danke, dass das ist wirklich nett umschrieben. Ich merke dann selber manchmal, dass ich in so einen Eiferer-Modus komme und mich wie auf so einer Kanzel fühle. Dabei, ich will gar niemanden von irgendetwas Bestimmtem überzeugen, sondern nur davon, die Komplexität wahrzunehmen und es nicht zu verkürzen.
Und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Und du hast ja auch in deinen Argumenten, in deinen Ausführungen immer wieder auch, denke ich, das klar gemacht. Und nicht so, das muss jetzt so sein, sondern mein Blick auf die Wirtschaft, Quatsch, auf die Wissenschaft, die zeigt mir, dass das so und so ist.
Ich meine, niemand, niemand, ich kenne keinen Menschen, mich und dich eingeschlossen, der von irgendjemandem hören möchte, das muss jetzt so und so gemacht werden. Also, ich meine, das braucht und will niemand.
Ja, also vielleicht mit kleinen Ausnahmen, ich glaube schon, dass das Thema, ich sag mal, Selbstorganisation für manche eine Überforderung ist oder zumindest eine große Herausforderung. Also da wünschen sich schon manche, das muss so und so gemacht werden. Aber sie wünschen sich dann, jetzt bin ich wieder ein bisschen böse, vielleicht genau, dass man sagt, du musst das so machen und das mit der eigenen Meinung übereinstimmt. Das wolltest du ja, wenn ich jetzt sage, du musst das so machen und es trifft nicht seine Meinung, dann ist er natürlich vielleicht eher mal ja,
Ja,
dagegen.
ich glaube, da sprichst du noch einen Punkt an. Diese Selbstorganisation, ob als Individuum oder Team, die kommt ja nicht einfach nur dadurch, dass man den Freiraum lässt und sagt, ja so, jetzt organisier dich doch bitte selbst. Und ich finde auch da, und das ist wieder so vielleicht ein Hinweis in Richtung der Unternehmen, da stehlen sich die Unternehmen auch irgendwie aus der Verantwortung. Ne? Vorher wurde alles geregelt und jetzt sagt man, ja Mensch, ihr habt doch Teams und Zoom und dürft von zu Hause arbeiten, ja macht doch mal. Und ich finde, da braucht man auch nicht sowas wie, das musst du jetzt so und so machen, aber das Wort Orientierung. Und ganz viele Unternehmen geben die nicht, außer zu sagen, ja, es ist doch technisch möglich und es regelt jetzt das Team, läuft bei uns. Und das finde ich halt auch falsch. Und es gibt Unternehmen, die machen das sehr öffentlich. Ich will da gar keine Werbung machen, aber ich finde, ein Good Practice-Beispiel darf man auch nennen. Kann jeder gucken, das Hybrid-Work-Modell der Otto Group. Das ist auch auf den Seiten so mit schönen Grafiken aufgearbeitet, die geben halt so einen Orientierungsrahmen, hey, welche Art von Arbeit hast du zu erledigen, alleine, zu zweit oder im Team, was kannst du dafür nutzen, mach das doch lieber zu Hause, ne, wie so eine Art Entscheidungsbaum. Gibt auch andere Unternehmen, die sowas machen. Ich finde, die Otto Group hat es ganz schön aufgearbeitet und ich finde, dass Unternehmen einfach schon auch in der Verantwortung stehen, ihren Mitarbeitenden eine gewisse Orientierung zu geben, wie man denn ohne diese altbekannten, vielleicht seit Jahrzehnten bekannten und gelebten Bürostrukturen und Hierarchien, die einfach nicht mehr so spürbar sind, mancherorts vielleicht doch, das jetzt einfach auf einmal alleine macht. Weil ich kann nicht erwarten, dass jeder das kann. Also ich tue mir selbst oft schwer damit. wenn der Tag nicht mit Meetings vollgeklatscht ist, zu sagen, na ja, wie schachtel ich denn jetzt meine Aufgaben und wie lang darf denn jetzt die Pause sein? Kann ich eine Runde laufen gehen oder, ne, also,
Und das ist ja auch ein guter Hinweis, weil das ist ja auch eine der Kriterien, die Google eben herausgefunden hat in dieser besagten Studie, über die wir jetzt nicht
über die wir
sprechen.
auf gar keinen Fall werden wir über diese Studie noch sprechen, Dirk.
Aber in einer nächsten Folge, da geht es um Struktur und Klarheit. Erfolgreiche Teams haben eine Struktur und haben Klarheit. Aber wie
Genau.
gesagt, wir wollen ja da nicht drüber sprechen. Wir machen den kleinen Cliffhanger.
Genau.
Ich würde sagen, als kleiner Hinweis noch für die Zuhörer, also wir packen natürlich eine Menge Links mit rein in die Shownotes, auch vielleicht auch zu dem, was du von Otto erzählt hast, dass man da noch mal ein bisschen drauf gucken kann. Das wäre, glaube ich, sehr hilfreich. Und es kommt auch rein, der Link auf eure Befragung zum Reifegradmodell, zum Hybrid Work Reifegrad. Da würde ich jetzt mal sagen, wir lassen es einfach mal so stehen. Ich würde sagen, also da gibt es einen Ansatz, da gibt es Unterstützung von dir, die Unternehmen oder die Menschen, die Interesse haben, können dieses Reifegradmodell quasi, können da Fragen beantworten, können sich anmelden. Der Link kommt mit rein. Und da bin ich mir sicher, ich habe es auch einmal durchgezogen und auch einmal gemacht, bin ich mir sicher, dass man auch in dir einen Ansprechpartner findet, falls man dann dazu Fragen hat. Das heißt also, deine Fachkompetenz darf man dann gerne auch so in Anspruch nehmen.
Genau.
Eben, wie gesagt, es gibt dieses Hybrid Work Reifegrad, diese Befragung, und da kann man
Genau.
dann mit dir in Kontakt treten.
Das ist, ich sage nur zwei Sätze dazu, maximal vier. Genau, das ist einfach ein Online-Fragebogen mit etwa 60 Fragen in unterschiedlichen zu unterschiedlichen Aspekten der hybriden Zusammenarbeit im Unternehmen. Dauert etwa 10 bis 12 Minuten, das Ausfüllen. Und wenn man das gemacht hat, dann kriegt man, ne, so einen wissenschaftlich fundierten Report, der einem so ein bisschen den eigenen Reifegrad des Unternehmens aufzeigt und erste Handlungsempfehlungen. Und natürlich kann man uns dann gerne kontaktieren, aber niemand braucht Angst haben, wenn er das macht. Wir haben kein aggressives Marketing und telefonieren euch nicht ab und spammen euch mit irgendwas zu. Das ist erstmal einfach nur ein Tool, was mir bei der Entwicklung super viel Spaß gemacht hat und was, glaube ich, einfach, gerade wenn die Diskussion schwierig oder einseitig ist im Unternehmen, auch helfen kann zu sagen, hey, guck mal, hier haben wir ein paar Argumente, um dieses Thema, wie gestalten wir unsere hybride Arbeitswelt, überhaupt anzugehen.
Sehr schön. Dann danke ich schön für diese etwas über eine Stunde. Und ich fand das sehr kurzweilig.
Ich
Ich habe
auch.
ja
Also,
selber was gelernt. Ja, es ist
Wahnsinn,
Wahnsinn, ne?
wie die
Ich
Zeit rast, wenn man so monologisiert.
Ah ja, gut, okay. Jetzt habe ich ja was gesagt. Also
Ja.
ich wieder einmal noch, ich habe dir gerne zugehört und man kann dir auch zuhören, weil es ist ja nicht so,
Ich bin froh.
dass
Ich, weißt du, ich nehme mir jedes Mal, wenn ich irgendwo was erzähle, vor, und dieses Mal wirst du dich kurz fassen. Du wirst keine verschachtelten Sätze sagen. Und du wirst nicht vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Und was passiert jedes Mal? Genau das.
Es ist
Naja.
dir zum Glück diesmal auch nicht gelungen. Ich sage das jetzt mal so rum, um das ganz klar zu sagen,
Okay,
weil
danke dir.
ich glaube, es ist auch der Punkt, man kann natürlich Menschen gut zuhören, die erstmal vernünftig sprechen, also wenig Äs und so weiter und so weiter. Aber auch wenn das, was derjenige erzählt, einen anfixt und sozusagen eine gewisse Grundaufmerksamkeit hervorruft, und das war ja, also zumindest bei mir war das so, alle, die bis hierher zugehört haben, denen wird das genauso gegangen sein, weil es ist ja jeder frei zu sagen,
Danke
also
für
nee.
eure Ausdauer.
Ist ja jedem freigestellt, auch abzuschalten. Und wenn ich so mit manchen Leuten spreche, die hören so einen Podcast häufig auch nebenbei. Und also bei irgendwelchen, sagen wir mal, vielleicht Küchenarbeiten oder so. Und dann habe ich auch schon erlebt, dass mir Menschen erzählt haben, also Zuhörende erzählt haben, hey, da musste ich kurz aufhören, weil das war so interessant, da musste ich genauer zuhören. Also ich hoffe, dass es auch bei diesem Podcast so war oder bei dieser Episode so war, dass die gesagt haben, hey, ich muss mal kurz das Messer aus der Hand legen, die Paprika beiseite legen, die muss kurz warten, weil der Ulrich, was der da erzählt, da muss ich genau zuhören. Also das hoffe ich und das glaube ich, ist auch passiert.
Das hoffe ich natürlich auch, oder ich würde mich freuen, wenn es, ne, den oder die einen oder andere, ne, dazu bringt, über ein paar vielleicht auch eigene Position nochmal nachzudenken und freue mich da tatsächlich auch über jede sich anschließende Diskussion, ne, weil ich das einfach ein Thema finde, über das man gar nicht genug diskutieren kann in der heutigen Zeit.
Ja, und in den Shownotes wird auch die Kontaktmöglichkeit zu dir eben bestehen. Ja. Insofern sage ich jetzt für Sie ja erstmal schönen Dank und der Dank an dich, dass du zu Gast warst, dass du die Zeit investiert hast.
Sehr gerne.
Das war jetzt also insofern die 8. Episode. Ich freue mich, das geht jetzt an die Zuhörenden wieder, ich freue mich auf deine Fragen, auf dein Feedback. Du kannst mir die Kommentare unter die Episode schreiben. Den Link auf dem Blog mit diesen Podcast-Episoden findest du in den Shownotes genauso. Und vielleicht hast du auch Fragen, die ich klären kann. Vielleicht hast du aus dieser Podcast-Folge Fragen für dich gestellt. Die kannst du mir gerne mitteilen, damit wir daraus weit weitere Podcast-Episoden gestalten. Ganz wie der Untertitel verspricht: Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business.